herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen und guten Morgen oder was auch immer die Uhr gerade anzeigt, alles ist richtig, jedenfalls seid ihr hier genau richtig zu einer neuen Ausgabe von Orkemüt, eurem Blick in die wöchentliche Spieleflut und all das, was sie so nach oben sprudelt. Mein Name ist Dom Schott und ich darf euch begrüßen, es ist alles ganz aufregend, aus vielen Gründen. Erstens, diese Woche erscheint viel geiler Scheiß, mir fiel es schwer, eine Auswahl zu treffen. Zweitens, ich habe ein fantastisches neues Spiel entdeckt, von dem ich euch jetzt gleich erzählen werde im Segment, was habe ich am Wochenende gespielt. Wow, das wird wirklich toll. Drittens, aufregende Woche steht uns außerdem bevor, weil bei OKCOOL große Renovierungsarbeiten anstehen, schon seit einigen Wochen ehrlich gesagt durchgeführt werden, im Hintergrund, hinter den Kulissen, und jetzt am Freitag wird das ganz offiziell verkündet, da wird ein großer Podcast erscheinen am 7. August für alle Freunde und Freundinnen des Kalenders, indem ich euch genau erklären werde, wohin sich dieses Projekt als nächstes entwickeln wird, die große nächste Stufe, die dieser Podcast nach oben erklimmt, auf dem Weg zum Olymp oder wohin auch sonst es toll ist. Freut euch drauf. Ohne Witz, es werden sich ein paar Dinge verändern, es werden sich ein paar Dinge weiterentwickeln. Ich finde es ganz toll. Ich freue mich riesig, euch das präsentieren zu dürfen. Wie gesagt, am Freitag gibt es einen großen Erklärbär-Podcast mit all den Dingen, die ich mir da so überlegt habe. Es wird toll. Nun aber, vorher erstmal Blick in die Woche. Was erscheint so? Was wird cool? Und vorher wiederum Blick auf meine neueste Spieleentdeckung, von der ich euch unbedingt erzählen möchte. Jetzt schon ganz viel Spaß. Macht die Festplatte frei. Ihr werdet den Platz brauchen. Es gehört eigentlich zu den schönsten Dingen, die man sich so vorstellen kann, rund um die Welt der Spiele, wenn man einen Titel vor sich hat, der in ein paar Stunden erscheint und man voller Vorfreude immer und immer wieder auf die Steam-Seite drauf geht, um diesen Countdown sich anzugucken. Erscheint in 3 Stunden, erscheint in 2 Stunden, erscheint in weniger als 1 Stunde. Das ist was ganz Tolles, diese Form der Vorfreude. Ich habe die nicht so oft, dass die so ausgeprägt ist, dass ich wirklich die Steam-Seite belagere, wie damals Gaius Julius Caesar, die Stadt Alesia. Dieses Mal war es wieder soweit und meine Vorfreude richtete sich auf diesen Titel, den ich ganz zufällig vor einigen Wochen entdeckt hatte, dass es ihn gibt und mir ihn dann auf die Wunschliste gepackt hatte. Schon in dem Wissen, das wird 100% mein Spiel. Und was soll ich sagen? Genauso ist es geworden. Also, worum geht's? Achtung, haltet euch fest. Das Spiel erschien am 29. Juli, also wirklich ganz frisch, und heißt Dvergold. D-V-E-R-G-H-O-L-D. Dvergold. Und ist ein ganz oldschooliger Dungeon Crawler, in dem es darum geht, dass wir mit einer Party von Söldnern und Söldnerinnen hinabsteigen in ein gigantisches Festungsareal. Eine unzählige Anzahl von Dungeons erwartet uns und da müssen wir Dinge tun, die ehrlich gesagt die Geschichte so mysteriös erzählt, dass ich nicht mal sicher weiß, ob ich es verstanden habe. Mal muss man seltene Steinchen finden, mal muss man an einem golemartigen Türsteher vorbeikommen, mal muss man eine herumwandernde Gestalt in den untersten Kellerschluchten entdecken und besiegen. Ich glaube, die Essenz ist: Hallo, liebe Söldnerinnen und Söldner, wir haben hier ein Problem in unserer Festung. Da sind überall Gegner, hau die kaputt. Das ist die Essenz. Das ist die Essenz. Mehr muss man nicht wissen. Und auch mit der Beschreibung klassischer Dungeon Crawler habt ihr bereits ein Bild vor Augen. Ich möchte es aber trotzdem nochmal ausmalen. Ganz klassisch, bis zu 4 Mitstreiter in der eigenen Partie, zumindest zu Spielbeginn, die man mitnehmen kann, runter in die Dungeons. Die läuft man kachelweise ab. Das bedeutet, man macht wirklich einen Schritt nach vorne, nach links, nach rechts oder nach hinten. Keine diagonale Bewegung möglich. Und die Welt bewegt sich auch nur einen Schritt weiter, wenn wir das Gleiche tun. Das bedeutet, wenn wir umgeben sind von Gegnern, tun die nichts und bewegen sich nicht, solange wir uns nicht auch bewegen, was ein wunderbares Spielgefühl ist. Ich mag das einfach sehr, sehr gerne. Und apropos Gegner, Es ist eine reine Freude. Also dieses Spiel suhlt sich in Fantasy-Stereotypen auf die altmodischste und schönste Art und Weise. Wir rekrutieren Halblinge, Zwerge, Elfen, die sich als Krieger oder Magier oder Bogenschützen bei uns bewerben. Und wir kämpfen gegen wilde Hunde gegen Ratten, gegen Skelettkrieger, gegen Golems, gegen irgendwelche Pfeilfallen, gegen Sackgassen. Es ist alles wie früher, ohne dass ich das damals selbst miterlebt habe. Vieles von diesen Oldschool-Dungeon-Crawlern hole ich ja jetzt gerade erst in den letzten Jahren und Jahrzehnten nach. Es ist eine gigantische Freude. So, und es geht noch weiter. Konstrukt also klassisch, sowohl spielmechanisch als auch was die Gegnerdesigns angeht. Es wird noch besser. Es gibt nur so eine halbe Art von Automapping, mega geil. Es gibt eine, ehrlich gesagt, schwer lesbare Pixelkarte, die protokolliert, wie wir den Dungeon, wo wir uns gerade befinden, erforschen. Vermerkt dort Räume, Türen, Checkpoints. Aber unsere Position wird nie in Echtzeit angezeigt. Dafür gibt es einen extra Zauber, den müssen wir lernen oder per Schriftrolle ins Inventar mitnehmen und ihn ausführen lassen, damit wir kurzzeitig unsere Position auf der Karte sehen. Das ist so eine Kleinigkeit, die euch vor Augen führen soll, wie oldschoolig das Spiel ist. Und ich kann noch ein weiteres Beispiel hervorzaubern. Im Dungeon selbst, wo wir uns befinden, in diesen Kavernen, ist es dunkel. Es ist überall dunkel. Das bedeutet, unsere Party muss eine Öllampe mit sich führen. Und diese Öllampe wird allmählich verbraucht, beziehungsweise das Öl in der Lampe. Und so kann es passieren, dass, wenn wir in dem Dungeon herumlaufen und irgendwann kein Öl mehr haben, das Licht ausgeht und wir nichts mehr sehen und dann quasi wie mit geschlossenen Augen uns nach draußen oder zum nächsten Dungeon oder zur nächsten Öllampe tasten müssen. Es gibt ein Mitteilungsfeld in der Spieloberfläche, das uns ganz altmodisch mitteilt, was hier gerade passiert. Es gibt Mitteilungen, die Schadenswerte protokollieren. Hier Alphadil Rübezahl hat mit dem Schwert zugeschlagen, richtet 8 Stichschaden an. Oder ihr merkt, während ihr euch nach Nordosten bewegt, dass in euren Taschen euer Edelstein zu glühen beginnt. Dann fragt man sich, was könnte das bedeuten? Man muss es selbst herausfinden. Apropos Himmelsrichtung. Es gibt einen Kompass, der hilft uns bei der Orientierung. Und das ist super wichtig. Apropos super wichtig. Jeder Charakter, den wir mitführen, kann im Level aufsteigen, hat wie bei dem Tisch-Pen-and-Paper-Rollenspiel einen riesen Charakterbogen, wo alles genau protokolliert und vermerkt wird, wie sich der Charakter entwickelt. Es können Fähigkeiten verbessert werden, es können Equipmentteile ausgerüstet werden. Es ist eine Freude. Es ist eine Freude. Und jetzt, von hier aus, komme ich zu einem Punkt, der auch noch dazu gehört, von dem ich aber weiß, für manche von euch könnte es ein Aber werden. Für mich ist es nur noch ein weiterer Grund, begeistert zu sein. Aber wie gesagt, es könnte für manche von euch ein Aber werden. Und zwar der Look, die Grafik. Es ist auch in dieser Hinsicht altmodisch. Ich sag mal, orientiert zum einen, was die Charakterporträts angeht, tatsächlich an so frühen Rollenspielen der ganz frühen 90er Jahre. Da sieht man Hochglanzbilder von Männern mit Bärten und Frauen und die ein oder andere, also, wie soll ich das sagen, völlig unnachgefragt große Brustdekolleté schiebt sich hier und da ins Bild. Hätte es nicht gebraucht, aber ist klassisch. Auf der anderen Seite, die Gegner im Spiel und die Dungeons, durch die wir uns bewegen, sind 3D, dreidimensional, allerdings in diesem Look eines späten 90er-Jahre 3D-Spiels oder frühen 2000er. Es ist nicht hässlich. Ich find's wahnsinnig charmant. Ich wollte dieses Spiel niemals als Unreal Engine Spiel spielen mit fotorealistischer Grafik. Für mich ist es perfekt. Ich will's aber auch sagen, weil ich ganz genau weiß, dass manche von euch da draußen, und ich verstehe es auch, das hören und sagen, ach nee, ich möchte das nicht. Aber für alle anderen kann ich sagen, Leute, kauft euch dieses Spiel. Es kostet regulär 16 €. Ist aktuell als Early Access verfügbar, ganz frisch erschienen. Da wird natürlich jetzt einiges dran rumgeschraubt werden die nächsten Monate. Aber es ist jetzt schon so viel drinnen, es lohnt sich. Entwickelt wurde und wird das Spiel von einem Entwicklerteam namens Cult Games. Und ehrlich gesagt muss man eher sagen von einem Mann, der sich Studio Cult Games nennt. Denn hinter diesem Spiel steht ein Solo-Entwickler aus dem deutschsprachigen Raum, der auch noch ein kleines Team von Freelancern mit zu beschäftigen scheint. Aber im Kern geht's auf diesen Herren zurück, der ist, ich glaube, so in seinen 40ern, der dieses Spiel vor allem gemacht hat, wie er selber sagt und schreibt auf seiner Webseite, weil er eben diese Art von Spiel so gerne mag. Und das merkt man diesem Spiel an. Wäre es in den 90ern erschienen, wäre das ein Riesenhit geworden oder in den späten 80ern. Ich bin völlig angetan und fürchte, dass es momentan ein bisschen arg untergeht. Also es hat momentan jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme eine knappe Woche nach Release. Ach Quatsch, das stimmt ja gar nicht. Es sind ja jetzt nur 4 Tage nach Release gewesen. Moment mal, jetzt bin ich komplett verwirrt. Stimmt das? Ja. Entschuldigt, es fühlte sich an wie eine Woche, weil ich das jetzt wirklich Tag aus Tag eingespielt habe. Einmal sogar bis in die Nacht hinein unter der Woche, was Quatsch war, aber so ist es nun mal. Es ist jetzt gerade mal 3-4 Tage draußen. Es hat erst 7 Nutzerrezensionen hinter sich versammeln können. Also es ist wirklich komplett übersehen gerade, was ich unbedingt ändern möchte. Ich will, dass ihr euch dieses Spiel zumindest mal anseht. Ich weiß, da draußen gibt es Dungeon Crawler Fans, die Bock auf sowas haben. Guckt euch das an. Man kann damit so einen Spaß machen. Es ist so ein Abenteuer, das auch ganz wenig selbst erklärt. Es erklärt genug, um zu verstehen, was man machen muss und wie das Spiel funktioniert. Es hält auch keine Informationen geheim. Aber es gibt Funktionen und Features und Synergien im Spiel, die muss man erstmal herausfinden. Und das ist ein ganz großer Spaß. Der Soundtrack dazu, Leute. Es ist wirklich ein The Bard's Tale würdiger Soundtrack. Der spielt sich da immer im Hintergrund mit ein. Ich bin begeistert. Bitte, guckt es euch wenigstens mal an. Dwergold heißt das. Es ist toll. Vielleicht nur ein letzter Hinweis. Auf Deutsch ist davon gerade nichts spielbar. Alles auf Englisch und Japanisch. Da kennt jemand seine Zielgruppe. Das hat eine Konsequenz, gerade in Gesprächen mit Leuten zwischen den Dungeon-Abstiegen ist es ein bisschen fordernd, dem Ganzen zu folgen, weil der Herr Entwickler ein Altenglisch bemüht, um diese Gespräche auch authentisch Dungeon-Crawlerig zu machen, ne? Als würde man in einer Fantasy-Welt eben unterwegs sein. Man kann das immer noch verstehen und lesen, aber man liest automatisch ein bisschen langsamer und vielleicht auch ein bisschen konzentrierter, weil die Sprache ein wenig, ne, Game of Thrones-artig vielleicht, altmodisch erscheint. Aber nichtsdestotrotz, tolle Sache. Guckt euch an, ich hämmer es euch in den Kopf, ich beobachte das ganz genau, ob ihr das kauft oder nicht. Ist natürlich Quatsch, macht was ihr wollt, aber ich habe da ein Juwel gefunden und ich will, dass die Welt davon erfährt. So, Dwergold, mega geil, ihr könnt euch drauf freuen. Ich werde mit Sicherheit dieses Spiel und seinen Entwickler demnächst bei OKCOOL nochmal an anderer Stelle zum Thema machen. So. Normalerweise, und ja, das sehe ich als einen Makel, ignoriere ich versehentlich alles, was irgendwie aus dem japanischen oder auch chinesischen Spielemarkt zu kommen scheint. Was soll ich sagen? Es rutscht ständig alles Mögliche an mir vorbei, was aus dieser Ecke dieser Welt kommt. Dieses Mal aber anders. Dieses Mal ist es eine Überraschung, was mir da auf den Teller geknallt wurde, mit welcher Euphorie ich darauf reagiert habe. Und zwar spreche ich von einem Spiel, das am 3. August erscheinen wird und es heißt Beast of Reincarnation, entwickelt von Game Freak, jawohl, der kennt man. Ein Spiel, das man beschreiben könnte als ein Action-RPG à la Sekiro, das in einem postapokalyptischen, futuristischen Japan spielt, das allerdings schon wieder irgendwie aussieht wie so ein Feudal-Japan, nur mit Robotern. Und in dem wir eine junge Frau gemeinsam mit ihrem Hund kontrollieren, die, naja, eine märchenhafte Geschichte zu erleben scheint. Ehrlich gesagt hat mir der Trailer nicht besonders weitergeholfen, zu verstehen, worum es geht. Ich schätze einmal, die Welt muss gerettet werden oder jemand, den wir lieben oder jemand, der die uns liebt. Die Essenz ist, glaube ich, eine andere, nämlich die Kämpfe. Und die erinnern mich ganz spektakulär an Sekiro, ne? Wir erinnern uns, das FromSoft-Spiel, das ich vor einiger Zeit nachgeholt habe, Fragezeichen, für alle Supporterinnen und Supporter, kann man nachholen. Eine ganz spektakuläre Reise, die ich da in einem Podcast hingelegt habe, in mehreren Podcasts sogar, 3 Stück sind dazu erschienen. Jedenfalls hier, dieses Spiel scheint ganz ähnlich angelegt zu sein. Man kämpft sich und schleicht sich und bewegt sich durch eine gigantische, wirklich hübsch aussehende, futuristische Japan-Welt, die aber noch genug Fantasy-Einschläge für sich bewahrt hat, um uns alle an Sekiro zu erinnern. Dort kämpfen wir gegen Roboter, gegen riesengroße Bosse, gegen Tierwesen, die ich kaum in Worte fassen kann. Die Trailer legen nahe, dass man auch ähnlich wie in den FromSoft-Spielen genau Gegner beobachten muss, Angriffsschemata auswendig lernen kann, um dann irgendwann tödlich anzugreifen. Und dann ist ja auch noch dieser Hund dabei, der kann als Spezialwaffe quasi auch bei den Kämpfen mitwirken. Und natürlich soll es auch eine emotionale Beziehung zwischen uns und diesem Tierchen geben. Ich selbst bin ja eher Katzenmensch, aber Hunde sind auch schon okay. Ich bin bereit. Ich habe große Lust auf so ein Abenteuer. Das ist für mich so ein richtiges Couch-Spiel und das trifft sich gut, denn dieses Spiel erscheint nicht nur für den PC, sondern auch für die Xbox und die PlayStation 5. Ich habe hier irgendwie so das Gefühl, dass die ganze Welt schon von diesem Titel weiß und sich drauf freut und ich der Einzige bin, der da so zufällig drüber gestolpert ist und sich gedacht hat, huch, das muss ich empfehlen, das wird sonst übersehen. Ich glaube, das wird ein richtig großer Release, aber für mich, wie gesagt, ist das eher Zufall gewesen, dass er auf meinem Tisch gelandet ist. Ich freue mich da ganz dolle drauf und hoffe, euch da draußen geht's genauso. Beast of Reincarnation, 3. August, ab geht's. Wisst ihr noch, wie vor einigen Jahren Leute geunkt haben, dass das Genre der Echtzeitstrategiespiel tot sei? So, wie so oft, wenn man sowas ausruft, muss man irgendwann feststellen, das war Quatsch. Zumindest irgendwann wurde es zum Quatsch, denn momentan erscheinen ja wirklich regelmäßig irgendwelche Echtzeitstrategiespiele, gerade im Indie-Bereich, die sich orientieren an den großen Klassikern dieses Genres, die auch schon mittlerweile alle über 20 Jahre alt sind. Und so auch der Titel heute, wenn ihr euch erinnern könnt, letzte Woche hatten wir so eine Art, ja, StarCraft 2 Konkurrenten, der frisch erschienen ist, Zero Space hieß der, und jetzt am 4. August erscheint im Early Access für den PC ein Anwärter auf den Warcraft 3 Thron. So, jetzt habe ich diese schlimme Spielejournalismus-Formulierung verwendet, ihr wisst schon, wie ich das meine, ein Spiel eben, das sich stark orientiert an Fantasy-Echtzeitstrategiespielen wie zum Beispiel eben Warcraft 3, und der Titel heißt Liquidation. Wir sind in einer Fantasy-Schrägstrich, aber auch irgendwie Sci-Fi-Welt, in der die Bösen gegen die Guten kämpfen, die Guten gegen die Bösen, und wir sind mittendrin und dürfen in diesem Spiel verschiedene Fraktionen durch eine Kampagne führen, eine Geschichte erleben und uns vor allem daran erfreuen, wie hübsch, altmodisch, oldschoolig Echtzeitstrategiespiel im Jahr 2026 noch aussehen darf. Der Look dieses Spiels ist wirklich 1A an Warcraft 3 angelehnt, inspiriert. Es gibt moderne Elemente. Das UI, die ganzen Boxen, in denen wir unsere Informationen bekommen, die sehen sehr modern aus, sehr gut lesbar, unverschnörkelt, was fast schon wieder schade ist. Aber die Spiele-Engine selbst, die Grafik, die Präsentation, Leute, im schnellen Vorbeigehen könnte man glauben, das ist Warcraft 3. Ich freue mich riesig drauf, ich mag dieses Genre sehr, vor allem wenn es versteht, Geschichten zu erzählen, und hier hoffe ich jetzt einfach mal drauf, dass sie das hinbekommen. Dieses Entwicklerteam, das ich vorher nicht kannte, Divio heißt das, scheint deren Debütspiel zu sein, und die haben sich mit diesem Spiel Liquidation eben was Besonderes überlegt, vor allem im Hinblick auf die Spielwelt. Ich habe das in so einem Nebensatz gesagt, aber es verdient vielleicht nochmal ein Unterstreichen. Es ist eine Fantasy-Science-Fiction-Welt. Das bedeutet, wir haben hier drei Fraktionen, die komplett aus dem Spektrum dieser Bandbreite schöpfen, mit ihren Designs, mit ihrer Spielweise, mit ihren Fähigkeiten. Wir haben die Twilight Crusader, das sind ja Paladin-artige Rittergestalten. Wir haben aber auch die Legion, das ist so insektenartige Alien-Horden, so kann man sich das vorstellen. Und dann schließlich die Scourge Alliance, das sind Froschlinge, die, tja, mit riesen Kampfmechs unterwegs sind. Also ihr merkt schon, wilde Kombi, alles in allem aber vertrautes Spielgefühl, eine Kampagne, die sich als vielversprechend anbietet. Ich freue mich drauf. Es gibt nur einen Hinweis, den ich an dieser Stelle loswerden muss und will. Es wurde an prominenter Stelle laut Entwicklerteam KI-Technologie verwandt, und zwar für Special Effects. Das Spiel selbst sagt von sich, weniger als 10 Special Effects wurden mit AI erzeugt. Und das ist es. Die Frage ist natürlich jetzt, welche Special Effects? Das sagt das Spiel nicht. Weniger als 10 klingt auch ziemlich vage. Ich möchte es an der Stelle vermerkt haben, weil es gibt Menschen da draußen, die haben auf sowas gar keinen Bock, anderen ist es egal, aber hier sollt ihr alle Informationen bekommen, um eine richtige Kaufentscheidung zu treffen. Ich finde das Spiel hochinteressant, 4. August wird es erscheinen, und ich will unbedingt Kontakt zum Entwicklerteam aufnehmen, um mal zu fragen, was heißt denn das jetzt eigentlich, AI Special Effects, warum weniger als 10, warum ausgerechnet weniger als 10, warum musstet ihr für diese Handvoll von Effekten AI benutzen, was ist hier los, da bin ich ganz neugierig, das mal zu erfahren. Und wenn ich an Antworten komme, werde ich sie an prominenter Stelle nachreichen. Vor vielen, vielen Jahren, liebe Freunde und Freundinnen da draußen, erschien ein Spiel, das ich immer noch nicht gespielt habe, aber das mich eigentlich immer neugierig gemacht hat, nämlich Expeditions Vikings. Ein isometrisches Rollenspiel, in dem wir eine kleine Gruppe von Wikingerleuten durch eine uns unbekannte Welt führen, in einen großen Konflikt geraten und während all der Rundenkämpfe verstehen müssen, auf welche Seite wir uns am besten schlagen. Fand ich vielversprechend, war, glaube ich, ein super nettes Double-A-Spiel, nie gespielt. Und jetzt kommt eine Art Nachfolger dazu, der schon wieder interessant aussieht. Dieses Mal entwickelt, ich bin gerade gestolpert, weil ich gar nicht wusste, was ich zuerst sagen soll, dieses Mal entwickelt von einem anderen Spiel, aber eben gehörig zu dieser Expeditions-Lizenz. Diese Lizenz, diese Reihe Expeditions liegt bei THQ Nordic und die haben dieses Mal ein anderes Studio, nämlich Campfire Cabal, beauftragt, ein solches Spiel zu machen, und das orientiert sich in seiner Struktur ganz stark wieder am Expeditions Vikings-Spiel. Dieses Mal allerdings sind wir im Japan des 16. Jahrhunderts unterwegs, wo wir als Portugiese mit einer frisch und bunt durchgewürfelten Truppe aus Söldnern gelandet sind und jetzt inmitten eines Bürgerkriegs geraten sind zwischen verschiedenen japanischen Fraktionen, und wir müssen Entscheidungen treffen, bei wem wir mitmachen wollen, ne, wem wir zum Feind erklären und wie es dabei unseren Leuten geht. Im Herz des Spiels steht dabei zum einen der Kampf, rundenbasiert, wie auch schon bei Expedition Vikings. Die Figuren verfügen über eigene Fähigkeiten, die man dann rundenweise ausspielen kann. Ne? Wer mal ein XCOM vor Augen hat, weiß genau, was hier passiert. Zum anderen aber, rollenspielartig, soll es auch ganze Gesprächssituationen geben mit NPCs, mit Fraktionen, mit Vertreterinnen und Vertretern dieser Fraktionen, die dann auch für erhebliche Konsequenzen sorgen. Die Spielwelt selbst zum Beispiel öffnet sich in manchen Bereichen und schließt sich in anderen, wenn wir uns Fraktionen anschließen. Das Spiel will also wirklich Gewicht reinlegen in unsere Entscheidung und macht, zumindest vom Blick von außen, einen hervorragenden und auch toll polierten Eindruck. Das sieht wirklich alles ganz, ganz toll aus. Es wird als Early Access starten auf dem PC, später bestimmt auch wie Vikings auf die Konsolen folgen. Jetzt aber erstmal der PC. Am 7. August ist es soweit und ich würde sagen, alle, die entweder Lust auf diesen Schauplatz haben oder auf diese Art von Spiel, ist hier herzlich willkommen. In der Kategorie seltsamster Titel der Woche darf ich euch mit einem Spiel vertraut machen, das wirklich ganz besonders ist. Es ist dieses Mal nicht verstörend seltsam, sondern ungewöhnlich seltsam. Aber eigentlich, je länger man drüber nachdenkt, desto besser wird es. Es heißt Restory, Doppelpunkt, Chill Electronics Repairs, und dreht sich darum, dass wir in einem kleinen japanischen Reparaturlädchen irgendwann in den 90ern die typischen elektronischen Alltagsgegenstände der Menschen dieser Zeit bekommen und reparieren müssen. Übrigens nicht nur der 90er, sondern auch der frühen 2000er. Ich möchte hier ganz konkret sein, weil das wichtig ist für die Spielwelt und den Dingen, die wir da reparieren dürfen. Vom Tamagotchi bis hin zum Handheld-Konsölchen oder einem Nokia-Handy bekommen wir allerlei Gerätschaften überreicht. Die müssen wir dann wirklich mit so kleinen Schraubenzieherchen je nach Gerät auseinanderschrauben, dann je nach Auftrag polieren, säubern, von Staub befreien, Einzelteile nachbestellen, Einzelteile ausbauen und wieder einbauen und dann an den Kunden oder die Kundin zurückgeben. Der Look des Spiels phänomenal. Ganz befriedigend gesättigte Farben, ganz freundliche Atmosphäre. Es ist ein cozy Game, es ist genau das. Gleichzeitig ein realistischer Look, aber immer noch verspielt, fast schon märchenhaft. Man muss es gesehen haben. Ich habe euch ein Kapitelbild reingeknallt in den Podcatcher eurer Wahl. Ich bin ganz angetan davon. Es gibt Spiele dieser Art mittlerweile zuhauf. Vor einiger Zeit habe ich euch ein Spiel vorgestellt, in dem man als Goblin-Angestellter verschiedenste Mitbringsel der Kunden und Kundinnen reinigen muss von Staub und Dreck und die dann wieder zurückbringt. Hier kommen noch ganz viele weitere Facetten hinzu. Wie gesagt, man repariert, man tauscht aus, man bestellt Einzelteile, man poliert. Ich bin da ganz angetan von. Das Spiel hat jetzt schon Rekorde geknackt, was die Wishlistings angeht. Mittlerweile über 500.000 Wishlists, muss man sich mal vorstellen. Und wird jetzt am 6. August erscheinen für den PC. Sicherlich bestimmt dann bald auch eines Tages für andere Konsolen. Es drängt sich ja geradezu auf, aber erst einmal nur für den PC. großer No-Brainer für mich, Entspannungsspiele dieser Art plus mit einer Nostalgie-Note versehen. Ich kann mir kaum was Besseres in diesem Spielregal vorstellen, in diesem Spielregal der Cozy Games, und möchte euch ans Herz legen, zumindest diesen Titel mal von der Ferne aus anzusehen. Sowas sieht man nicht oft, vor allem nicht auf diesem Qualitätsniveau, wie es produziert ist. Ich freue mich riesig drauf und hoffe, dass es euch ganz genauso auch geht. Aktuell gibt es noch eine Demo. Wer weiß, ob die zum Release am 6. August auch noch existiert. Aber jetzt aktuell vor Release gibt es noch. Schaut sie euch an. Sie gibt euch einen sehr guten Eindruck davon, was euch in diesem Spiel Restory erwarten wird. Damit bleibt nur noch der Blick in die Woche bei OKCOOL. Und die ist, wie ich schon eingangs angekündigt hatte, ungewöhnlich. Neben der heutigen Folge OKMÜD wird am Freitag dann der große Update-Podcast erscheinen, in dem ich euch meine Pläne und Änderungen vorstelle, mit denen ich OKCOOL einer goldenen Zukunft entgegenführe. Und dann, schon jetzt ab Sonntag dann quasi, ab dem, lasst mich nicht das falsche Datum sagen, 9. August, mit der neuen Folge OKCOOL trifft dann, wird das neue Programm und die neue Gestaltung in Kraft treten. Ihr werdet dann schon merken, was das bedeutet. Freut euch drauf. Alle Informationen, wie gesagt, am 7. August im großen Podcast. Und dann ab dem 10. August geht's wieder ganz normal im Programm weiter. Nur eben mit den neuen Ideen, den neuen Veränderungen und den tollen Weiterentwicklungen, die ich mir für uns alle überlegt habe. Schön, großartig, holt nochmal tief Luft. Am Freitag hören wir uns wieder. Ich freue mich drauf und wünsche euch bis dahin eine wundervolle Woche.